Alpha-1-Antitrypsin ist ein körpereigenes Schutzenzym, was in der Leber produziert wird und über das Blut dann an die Lunge gelangt, seinen Hauptwirkungsort. Und es schützt unsere Lunge vor kleinen, dummen, eiweißfressenden Pac-Mans. Die Lunge muss sich mit Umwelt auseinandersetzen, also Bakterien, Viren, Pilze, Schadstoffe, Feinstäube. Und zum Aufräumen benötigt die Lunge dann diese kleinen Eiweißfresser. Das Problem dieser Eiweißfresser ist, wenn man die laufen lässt, fressen sie die Lunge auch auf. Und deshalb brauchen sie einen Gegenspieler, der sie wieder inaktiviert. Und das ist eben das Alpha-1-Antitrypsin. Menschen, die zum Beispiel zwei kaputte Alpha-1-Gene haben, haben einen schweren Alpha-1-Mangel und haben damit eine deutlich geringere Schutzfunktion für die Lunge als Menschen mit zwei gesunden Genen. Und genau dazwischen sind Menschen, die ein kaputtes Gen bekommen haben. Die haben dann ein leicht erhöhtes Risiko für die Lunge. Neben der Lunge müssen wir aber auch die Leber beachten, weil bei den meisten Alpha-1-Varianten, die haben einen falschen Bauplan. Die setzen also Alpha-1-Antitrypsin zusammen, aber das kommt dann nicht mehr aus der Leberzelle heraus, sammelt sich dort an. Leberzellen gehen kaputt und müssen dann wiederum von Entzündungszellen aufgeräumt werden und das geschieht lebenslang. Das heißt, man hat neben dem Lungenrisiko durch den Mangel an Alpha-1, durch den Überschuss an Alpha-1 in den Leberzellen auch dort ein Risiko für zum Beispiel Leberfibrose, also Bindegewebsumbau der Leber, Leberzirrhose, das wäre der narbige Umbau und in seltenen Fällen kann sogar aus einer Leberzirrhose Leberzellkrebs erwachsen.
Atemweg.
Das war Dr. Alexander Rupp, niedergelassen in pneumologischer Praxis in Stuttgart. Er hat erklärt, was Alpha-1-Antitrypsin-Mangel bedeutet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Atemweg. Das Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist komplex. Und deshalb haben wir uns in der Redaktion dazu entschlossen, zwei Episoden zu diesem Thema zu gestalten. Sie hören hier nun die erste Folge, in der wir die Perspektive einer Betroffenen, Dr. Heike Isensee, und die Perspektive der Selbsthilfe, vertreten durch Marion Wilkens von Alpha 1 Deutschland, näher kennenlernen. Im zweiten Teil schauen wir auf die Perspektive der Behandelnden, sowohl in der Niederlassung als auch in der Klinik. Dort werden Sie neben Herrn Dr. Rupp Frau Professor Franziska Truzinski von der Thoraxklinik in Heidelberg hören können. Los geht's aber nun mit Dr. Heike Isensee, die unter Alpha-1-Antitrypsin-Mangel leidet und sich zunächst einmal vorstellt.
Mein Name ist Heike Isensee. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, war in meinem Leben lange Zeit als Zahnärztin selbstständig und hatte dann eben das Pech, zu den spätdiagnostizierten Alpha-1-Patienten zu gehören. Ich bin aber der Meinung, dass ich jetzt mein Leben und meine Krankheit so organisiert habe und auch meine Krankheit so verstehe, dass ich das auch als Chance eigentlich sehe, meinen Lebensalltag zu optimieren und nicht eben für die Krankheit, sondern mit der Krankheit gut leben kann.
Lassen Sie uns mal ganz vorne anfangen, weil Sie haben es jetzt ja schon gesagt, Sie sind spät diagnostiziert, bedeutet, da ist ja Ihnen irgendwann mal aufgefallen, da stimmt ja was nicht. Also irgendwas hat sich ja geäußert bei Ihnen, warum Sie dachten, da muss ich mal in eine ärztliche Abklärung rein. Wie ist denn alles losgegangen? Wann haben Sie denn gemerkt, dass da was nicht stimmt? Wie hat sich das geäußert?
Ungefähr mit 40 Jahren fing das bei mir eigentlich an, dass ich vermehrt Luftnot hatte, dass ich auch immer mehr husten musste. Das war so ein Gefühl, wie wenn man immer einen viel zu engen Pullover trägt, gegen den man anatmen muss. Entschuldigung. Und vor allem nachts war das für mich sehr unangenehm, weil ich immer so das Gefühl hatte, als ob ein schweres Gewicht auf meinem Brustkorb läge, gegen das ich eben atmen musste. Ich hatte starke Schlafprobleme, eben gerade wegen des Hustens, habe auch ziemlich Gewicht verloren. Und hatte damals einen Hausarzt, der leider ohne jetzt irgendwelche Untersuchungen die Diagnose Asthma gestellt hat. Das als Folge dessen, dass ich eben schon seit der Kindheit eine Gräserallergie hatte und eben im Mai, Juni dann eben mit Heuschnupfen zu tun hatte, war das für ihn dann die logische Schlussfolgerung, dass das Asthma sein müsste. Ich kam dann auch zu dem Lungenarzt seines Vertrauens, der dann diese Diagnose übernommen hat und wurde dann mit allen möglichen wilden Kombinationen von Sprays auf Cortison- und Nicht-Cortison-Basis mit ständigen Veränderungen eigentlich der Medikation behandelt. Habe aber gemerkt, also das hat's alles nicht so wirklich gebracht.
Da würde ich ganz gerne nochmal einsteigen. Sie haben gesagt, ohne große weitere Untersuchung. Er hat Sie dann aber überwiesen zur pneumologischen Fachpraxis. Was ist da mit Ihnen passiert? Sind Sie da auf den Kopf gestellt worden oder was ist da gemacht worden?
Leider nein. Es wurde tatsächlich eine Röntgenaufnahme vom Thorax gemacht. Die wurde aber, fürchte ich, niemals wirklich richtig angeschaut, denn Jahre später habe sogar ich auf dieser Aufnahme das Emphysem gesehen, was der Lungenarzt damals nicht diagnostiziert hat. Und die Lungenfunktion, die gemacht wurde, hat selbstverständlich eine gewisse Einschränkung gezeigt. Das hat aber eigentlich keinen dazu jetzt verleitet, noch weitere Untersuchungen vorzunehmen. Ich habe eben meine Sprays verordnet bekommen und manchmal wurde mir dann eben auch unterstellt, das war also bestimmt 2-3 Mal, ob ich denn nun diese Sprays auch wirklich richtig und eben dauerhaft einnehmen würde, weil es könnte eigentlich gar nicht sein, dass sich mein Zustand weiterhin verschlechtert, da ich ja eben in Behandlung sei.
Da wurde nicht hingeschaut, haben Sie gesagt, in der Praxis, sowohl in der Fachpraxis als auch in der hausärztlichen Praxis. Sie haben gesagt, ein Röntgenthorax ist gelaufen, aber man hatte schon eine Idee mit der Asthma-Diagnose, weil der Heuschnupfen da war. Ja. Und dann haben Sie gesagt, ist bei Ihnen dann letztlich auch die ganze Asthma-Medikation gelaufen, rauf und runter. Mhm. Davon hat aber dann auch gar nichts funktioniert.
Also es war jetzt nicht wirklich so, dass ich mich besser gefühlt hatte. Im Gegenteil, eigentlich hat sich meine Situation immer weiter verschärft. Ich hatte dann auch wirklich riesige Probleme irgendwann im Beruf, weil durch diese in Torsion nach vorn übergebeugter Haltung, ich ständig Husten eben am Patienten hatte und einfach auch Konzentrationsprobleme durch die Schlafstörungen. Ich habe dann irgendwann die Faxen dicke gehabt, habe mir dann eine neue Lungenärztin gesucht, habe da aber leider genau dasselbe Pech wieder gehabt, dass da auch nicht wirklich weiter gesucht wurde. Ich habe dann aber noch als Bonbon obendrauf die Diagnose COPD bekommen. Als Nieraucherin war das jetzt für mich jetzt nicht wirklich ganz nachvollziehbar, woher das kommen sollte. Und auch diese Lungenärztin hat mir dann erklärt, dass sie das nun auch eigentlich nicht wirklich verstehen könnte. Das war mir dann eigentlich klar, dass ich dort auch an der falschen Adresse bin und habe dann nochmal den Lungenarzt gewechselt. Und dann dieser, auch deutlich jüngere Kollege, hat mich dann als erster mal gefragt, ob bei mir eigentlich schon jemals nach dem Alpha-1-Antitrypsin-Blutspiegel geschaut worden sei. Ich habe davon noch nie was gehört. Mhm. Es war dann ein Volltreffer, also der war wirklich fast nicht mehr nachweisbar, dieser Blutspiegel. Wir haben dann daraufhin eben diese Genotypisierung gemacht und zwar natürlich dann für mich von beiden Eltern die vererbte Variante diagnostiziert wurde, das PIZZ. Und ja, das war jetzt endlich mal der Punkt, dass ich wusste, was eigentlich los ist.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sie jeweils dann den neuen Arzt gesucht haben, die neue Ärztin, das heißt also auch die zweite Lungenfachärztin, die Sie aufgesucht haben, da wurden Sie nicht überwiesen in ein Zentrum oder Ähnliches, dass man einfach mal mit einer weiterführenden Diagnostik arbeitet?
Nee, das dümpelte einfach alles so vor sich hin und ich war einfach mit der Situation unzufrieden und habe dann eigentlich, was man halt so macht, im Internet recherchiert, wen es eben noch als Lungenarzt mit halbwegs guten Kommentaren dazu eben gibt, was man ja nicht tun sollte. In dem Fall war es auch wirklich so, dass ich es nicht hätte tun sollen, aber es kam einfach damals von meinem Hausarzt und auch von dem anderen Lungenarzt keinerlei Initiative, dass man gesagt hat, man lässt jemand anderen nochmal drauf schauen.
Sie haben gesagt, berufliche Einschränkungen waren da. Sie haben als Zahnärztin gearbeitet, durch die Haltung, das Husten natürlich immer störend. Sie sind in einem Beruf, wo Sie sehr nah an den PatientInnen sind. Wie sah denn Ihr Alltag aus insgesamt?
Sie haben gesagt, arbeiten, schlafen.
Okay, wow. Ja. Also Lebensqualität klingt anders.
Gegen null, ja. Also es war auch wirklich so, dass ich in der Zeit sehr stark Gewicht verloren habe und einfach zu nichts mehr Lust hatte. Ich war einfach nur immer müde und musste aber eben schauen, dass ich den Praxisbetrieb natürlich aufrechthalten musste. Und es wäre auf Dauer so nicht weitergegangen.
Dann haben Sie den Bluttest gemacht.
Ja.
Was war das für ein Gefühl, als dann diese Diagnose anstand?
Also das Gefühl war erstmal, ja, wie soll ich es beschreiben? Ich hatte von der Krankheit noch nie gehört und habe dann Begriffe eigentlich gehört, mit denen ich erstmal nicht viel anfangen konnte. Was mich damals am meisten eigentlich belastet hat, war, dass ich von dem damaligen Arzt zwar die Diagnose bekommen habe, dafür bin ich ihm heute noch dankbar, aber dass er mir dann auch gleich erklärt hat, dass er sich damit nicht auskennt und dass ich jetzt eben schauen sollte, wer da jetzt mit mir eben weitermacht, weil jetzt das Thema mit den Infusionen wahrscheinlich auf mich zukäme, mit den wöchentlichen, und auch natürlich eine sehr engmaschige Betreuung notwendig würde. Aber dafür sei er eben nicht der richtige Ansprechpartner.
Nehmen Sie uns nochmal mit in der Zeitachse. Das war ungefähr wann?
Das war, die Diagnose kann ich Ihnen genau sagen, war am 30. November 2017. Also es hat lange, lange Zeit gedauert, bis ich dann endlich wusste, was Sache ist.
Wie ging es denn dann weiter? Sie haben sich dann selbst gekümmert Sie kamen aus dieser Praxis mit dieser Diagnose. Vielleicht erstmal, wie fühlt sich das an, dann so konfrontiert zu sein? Und waren Ihre nächsten Schritte?
Also es ist natürlich erstmal so, dass einem da der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das Gute ist natürlich, am Anfang versteht man noch gar nicht so richtig, was alles da auf einen zukommt und was auch eben alles mit dranhängt. Was halt damals noch sehr gut war, war, dass ich die ersten 3 Infusionen noch in der onkologischen Ambulanz von der Klinik, wo der damalige Pneumologe dann eben tätig war, bekommen konnte und dadurch noch so ein bisschen ein kleines Zeitfenster hatte, wo ich mich schlau machen konnte und mich organisieren konnte. Denn jetzt irgendwie rumlamentieren hilft ja auch nichts. Ich denke, bei so einer Situation ist immer mein Credo informieren und handeln. Und ich habe dann natürlich sehr viel im Internet gelesen, viel Schlimmes, viel Schwachsinn. Aber das Gute war eben auch, dass ich über die Internetrecherche zu Alpha 1 Deutschland gefunden habe. Habe dann kurzerhand dort angerufen, ein sehr langes Telefonat mit der damaligen zweiten Vorsitzenden geführt. Und die hat dann schon mal so ein bisschen Wind mir aus den Segeln genommen und mich schon mal etwas wieder auf den Boden zurückgebracht und hat mir dann eben vor allem auch den Tipp eben mit dem Alpha-1-Zentrum hier vom Herrn Dr. Rupp gegeben. Es war dann damals auch so, dass ich in dieser Zeit organisieren konnte, bei mir in der Nähe zu Hause in einer hämatologischen Ambulanz dann die weiteren Infusionen machen lassen zu können, und wurde dort auch sehr freundlich behandelt. Und das Gute war, dass auch dort in dieser Praxis schon mal eine Alpha-1-Patientin gewesen war. Das war also auch dort für die Leute nichts Neues. Und ja, mit dem immer mehr Verstehen der Krankheit kamen natürlich auch immer mehr neue Fragen auf. Und da war es dann natürlich sehr hilfreich, dass ich eben über den Kontakt jetzt mit Alpha-1 Deutschland auch noch weitere Patienten und Betroffene kennenlernen konnte. Und von denen eigentlich sehr viele gute Tipps und Informationen bekommen konnte. Und ja, letzten Endes, ich meine, über das Thema Beruf werden wir ja wahrscheinlich auch noch sprechen. Mit der Zeit, als dann einige Infusionen dann eben schon verabreicht worden waren, als ich dann auch durch Herrn Dr. Rupp, denke ich, endlich mal richtig gut medikamentös eingestellt wurde, war es aber immer noch so, dass ich berufstechnisch das Problem hatte mit dem Husten, der einfach mir das Leben so schwer gemacht hat, dass wir da doch nochmal weiterschauen mussten. Und mein Problem war, denke ich, auch hauptsächlich eben wirklich spezifisch für den Zahnarztberuf, dass ich sehr, sehr viel mit Kunststoffen gearbeitet habe und natürlich auch den ganzen Tag in dem Bakterienaerosol von den Kühlmitteln oder vom Kühlwasser der rotierenden Instrumente saß. Und da atmet man natürlich alles ein, was Rang und Namen hat von Bakterien und Viren. Denn damals unsere normale dreilagige Mundschutzmaske, die war ja nur eigentlich mehr Deko, denn ein wirklicher Virenschutz. Ne? Und ja, also für den Beruf war es für mich immer noch sehr problematisch.
Ich will ganz kurz auf die Therapie nochmal eingehen, weil Sie haben jetzt über Infusionen gesprochen. Wie läuft das ab? Was kriegen Sie da überhaupt? Und in welchem Rhythmus müssen Sie zu den Infusionen? Und Sie haben gesagt, Sie husten. Ja, der Husten war trotzdem noch da. Wie ging es Ihnen denn nach der Medikation? Also fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was sind das für Infusionen, die Sie erhalten?
Das sind eben spezielle Medikamente, die es von 2 Firmen gibt derzeit auf dem Markt. Diese Medikamente werden aus Spenderplasma gewonnen. Und es ist eigentlich das Alpha-1-Antitrypsin-Eiweiß, was eben in pulverisierter Form gewonnen aus diesem Spenderplasma mit sterilem Wasser dann eben verdünnt wird. Und abhängig vom Körpergewicht und eben von dem Spiegel im Blut, den man nach einer Woche nach der Infusion hat, einmal in der Woche eben verabreicht wird. Die meisten Patienten bekommen die Infusion dann eben über die Vene am Arm. Mhm. Mein Problem ist, dass ich danach immer aussah, als ob mir ein Laster über den Arm gefahren wäre. Ich kriege riesengroße Hämatome danach. Das ist allerdings bei mir irgendwie eine Spezialität. Das ist nicht bei jedem so. Ich habe mir damals relativ schnell einen Port operieren lassen und bekomme jetzt eben einmal in der Woche diese Infusion über den Port dann verabreicht.
Wie geht's Ihnen nach so einer Infusion? Also ich frage in Richtung Lebensqualität. Wie gestaltet sich da Ihr Alltag?
Also ich persönlich bin ein bisschen müde. Manche Leute spüren gar nichts. Aber es ist eigentlich so, eine Stunde danach bin ich wieder fit. Es ist eine reine organisatorische Frage, dass man eben das Zeitfenster haben muss und natürlich die Praxis oder den Arzt, der einem das Medikament verabreicht, was ich später noch ein bisschen darauf eingehen möchte, weil das ist für manche Patienten wirklich ein Problem, jemanden zu finden.
Sie haben es eben angedeutet, das Arbeiten wurde schwerer, weil da hat sich natürlich nichts geändert an Ihrer beruflichen Herausforderung. Die Kunststoffe, die Aerosole, die Sie da einatmen, die Haltung. Wie ging denn das weiter? Weil ich meine, Sie waren dann auch Mitte, Ende 40, wenn ich jetzt richtig kriege.
Schon ein bisschen mehr, aber ich hatte eigentlich schon noch vor ein paar Jahren in meiner
Praxis. Wollte ich gerade sagen, eigentlich ist man ja als selbstständige Zahnärztin da noch weit weg von der Rente.
Ja, zumal es ja auch Spaß gemacht hat. Ne? Mhm. Ist ja nicht so, dass ich das ungerne getan habe. Nee, es war letzten Endes so, dass ich dann irgendwann an der Uniklinik in München gelandet bin. Dort gibt es ja eine Abteilung für Arbeitsmedizin und Pneumologie. Und der Professor dort hat mir dann eigentlich nach den Untersuchungen gesagt, dass ich zwei Optionen hätte, entweder weiterarbeiten und ich sei dann etwa im Bereich von innerhalb von 3 Jahren unter der Erde oder eben den Beruf aufgeben.
Oh, okay.
Und dann habe ich mich für die Variante über der Erde entschieden und dann fing natürlich eine sehr wilde Zeit an, weil ich das dann versucht habe, wirklich konsequent und zeitnah durchzuziehen. Und die Praxisveräußerung mit allem, was dann eben auch dranhängt, mit Papierkrieg, mit übers Versorgungswerk, über Beantragung auf dem Schwerbehindertenausweis, Versicherung abklären, eben Beantragung der BU-Rente mit allen möglichen Begutachtungen. Das war natürlich sehr, sehr belastend und auch zeitintensiv. Aber ich muss sagen, nachdem ich so etwa 4 bis 5 Monate aus der Praxis draußen war, hat das Husten ganz aufgehört oder zumindest für mich fast nichts mehr. Und für mich ist es jetzt immer wieder ganz irre, wenn ich wieder in die Praxis, in meine ehemalige Praxis komme, dann als Patientin zum Beispiel zur Zahnreinigung. Nach einer halben Stunde in den Räumen fange ich an zu husten. Das heißt, diese Metacrylatbelastung in der Raumluft ist da und ich bin da anscheinend mittlerweile so konditioniert, dass es bei mir sofort wieder losgeht. Was ich aber noch zu dem Thema der Therapie sagen muss, was natürlich auch ein Riesenunterschied war zu dem Ganztagsberufstätigsein. Ich hatte dann plötzlich Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Und es gibt ja so den schönen Spruch, meine Krankheit hält mich gesund, weil endlich konnte ich halt Lungensport machen. Ich hatte Zeit zum Inhalieren. Ich habe reflektorische Atemtherapie machen können, konnte zur Physiotherapie gehen, konnte mir Zeit nehmen für die eben für Infusionen und auch für vernünftige Ernährung und Bewegung eben an der frischen Luft. Und das waren ja alles Sachen, wo mir vorher einfach auch die Zeit dafür gefehlt hat. Und das spielt natürlich auch alles mit rein. Aber letzten Endes ging es mir, nachdem ich aufgehört hatte, um Welten besser. Und ich würde auch sagen, mir geht es jetzt viel besser als vor 10 Jahren.
Das ist erstmal die wichtigste Botschaft, finde ich. Das ist ganz entscheidend. Sie haben einen Punkt angesprochen und Sie haben ja durch die Selbsthilfe, haben Sie auch gesagt, andere Menschen auch kennengelernt. In Ihrem eigenen Empfinden, hatten Sie denn Glück, dass Sie zufällig hier im Stuttgarter Raum leben und die Praxis von Herrn Dr. Rupp damit in der Nähe war? Wie erleben Sie das von anderen Betroffenen? Weil das haben Sie ja so eben ein bisschen angedeutet, dass das in Deutschland nicht überall so einfach ist oder einfach in Anführungsstrichen war es bei Ihnen ja jetzt auch nicht, aber es gibt ein Zentrum hier. Mhm. Wie erleben Sie das aus den Schilderungen der anderen?
Also auf jeden Fall habe ich ein Riesenglück, dass ich hier in dem Alpha-1-Zentrum eben adäquat behandelt werde. Ich habe auch ein Riesenglück, dass ich jetzt einen Hausarzt gefunden habe, der wirklich professionell und zuverlässig mir wöchentlich diese Infusionen verabreicht, dass ich eben nicht sehr viel auch noch dafür in der Weltgeschichte herumreisen muss. Und ich denke auch, dass ich einfach das Glück habe, was jetzt nicht mit dem Raum Stuttgart zu tun hat, sondern wir sind ja in ganz Deutschland sehr gut vernetzt, dass wir einfach einen sehr guten Austausch untereinander eben in diesem Selbsthilfebereich haben, weil die allerbesten Spezialisten für unsere Krankheit, das sind halt immer noch wir Patienten, ne? Und kein Arzt, auch nicht, denke ich mal, in einem Alpha-1-Zentrum, muss sich ja so mit den alltäglichen Problemen auseinandersetzen, wie wir Patienten das müssen. Und daher denke ich halt, dass das auch für alle, auch die jetzt noch auf der Suche sind nach einer Hilfe im Leben und eben nach Lösungen für ihre Probleme, dass der Weg eben zu den anderen Patienten Kontakt aufzunehmen sehr wichtig ist. Und meistens bekommen wir das dann auch hin, wenn sich jetzt jemand an mich wendet, dass wir sagen, ja, jetzt geh doch mal zu dem Alpha-1-Zentrum, dass dann über früher oder später die Leute, die in der Selbsthilfe ankommen, auch irgendwann in einem Alpha-1-Zentrum ankommen. Und mal ehrlich, man muss jetzt ja normalerweise vielleicht alle 3 oder 4 Monate mal zur Kontrolle. Und da ist es jetzt dann eigentlich, finde ich, egal, ob man 10 Kilometer oder 100 Kilometer fährt.
Mhm. Sie sagen das, Sie sind bei Alpha-1 mittlerweile auch aktiv tätig. Sie haben ja gesagt, das hat Ihnen am Anfang sehr geholfen. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Arbeiten Sie in der Selbsthilfe mittlerweile?
Also es war damals so, ich hatte ja diesen Kontakt aufgenommen gehabt nach meiner Diagnose, habe dann relativ schnell viele Leute dort kennengelernt, eben erstmal nur online, und hatte dann eben mit Frau Wilkens, die Vorsitzende auch jetzt immer noch ist, gesprochen gehabt, weil für mich wäre es damals sehr schön gewesen, wenn ich eben auch bei uns vor Ort noch mehr Patienten hätte kennenlernen können persönlich, um mich mit denen auszutauschen. Es gab damals aber in Baden-Württemberg keine Selbsthilfegruppe und ich hatte dann eigentlich ganz leichtsinnig zu Frau Wilkens gesagt gehabt, wenn ich das mal irgendwann alles durch habe und meine Berufsunfähigkeit anerkannt ist und ich mich nicht darum kümmern muss, womit ich jetzt so mein Geld weiter verdiene, dann mache ich für den Bereich Baden-Württemberg dann eben die Arbeit mit einer neuen Selbsthilfegruppe und habe dann eben unter dem Schirm dann von Alpha-1 Deutschland Anfang 2019 die neue Selbsthilfegruppe, damals eigentlich für ganz Baden-Württemberg, neu dann eben gegründet. Da war auch ein riesiger Bedarf da. Schon bei unserem ersten Treffen war eigentlich der Raum schon zu klein, den ich da gebucht hatte. Ich war dann sehr geflasht, wie viele Gleichgesinnte es eigentlich gab. Und noch mehr war ich positiv überrascht, wie viel sowohl bei den Selbsthilfegruppentreffen, also bei den Treffen der Leiter, Entschuldigung, der verschiedenen Selbsthilfegruppen, auch als in unserer Gruppe, wie viel da eigentlich gelacht wird, dass eben Alpha-1-Patienten jetzt nicht so die am Boden zerstörten, pessimistischen Leidenden sind, sondern dass da wirklich sehr viel Lebensfreude und auch sehr viel Mut zum Anpacken herrscht und dass wir uns dadurch eben wirklich auch gefunden haben und uns gegenseitig aufbauen können und weiterhelfen können.
Wenn Sie Ihre eigene Geschichte im Kopf haben und gucken dann auf die Geschichten von anderen Betroffenen, die Sie ja jetzt natürlich in der Vielzahl kennenlernen, wie es ja sonst eigentlich gar nicht möglich wäre. Ist das was viele ähnlich erlebt haben? Gibt es so immer wiederkehrende Dinge, die Ihnen Menschen berichten, die dann in die Selbsthilfe kommen? Oder ist jeder Fall doch komplett anders?
Also die traurige Norm, weil in Anführungszeichen, ist immer noch, dass bei den meisten der Weg bis zur richtigen Diagnose länger als 7 Jahre dauert. Es gibt aber natürlich auch die Glücklichen, die einen aufmerksamen, teilweise sogar Hausarzt haben oder Internisten oder eben manchmal auch eben schon der Lungenarzt. Die meisten Leute sind ja aber primär mal beim Hausarzt, wenn sie ein Problem haben. Und da gibt es eben immer mehr Kollegen, die dann wirklich sagen, ja, jetzt gucken wir doch mal nach Alpha 1. Und dadurch, Gott sei Dank, muss man sagen, auch viele Patienten sehr frühzeitig diagnostiziert sind. Es gibt natürlich auch noch die Variante der teilweise auch noch sehr jungen Patienten, die schon als Baby oder Kleinkind aufgrund eben von einem frühkindlichen Leberproblem, eben einer schweren Gelbsucht dann direkt nach der Geburt, schon eben sehr früh diagnostiziert wurden, die wissen, was mit ihnen los ist, die teilweise aber noch nicht erkrankt sind, aber eben trotzdem schon mal ja gucken, dass sie eben andere Leute kennenlernen, um zu wissen, was später halt vielleicht mal an Lösungen für ihre irgendwann vielleicht erwachsenen Probleme dann existieren könnten.
Eine Frage noch zu den Menschen in der Selbsthilfegruppe. Wie breit gestreut ist das? Ich habe ja schon gelernt, dass das klassische Bild, was man vom Betroffenen hat, männlich, Raucher, über 50, in der Arztpraxis nicht der Realität entspricht. Wie divers ist denn das Bild bei Ihnen in der Selbsthilfe?
Also ich kenne jetzt ja nicht nur hier die Leute aus Baden-Württemberg, sondern eben über unsere überregionalen Treffen sehr, sehr viele Leute, die Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben. Und da gibt's alle Varianten, die man sich nur vorstellen kann. Es kommt dann der Patient mit dem Rollator, um Sauerstoff zum Treffen. Es kommt aber auch der sehr sportliche PIZZ, also wirklich homozygote Alpha-Patient, der vor 2 Jahren auf den Kilimanjaro hochgegangen ist. Also es ist ganz irre, dass man, denke ich, diese Krankheit auch einfach immer noch nicht versteht. Und ich fürchte auch, man wird sie auch so schnell nicht verstehen können, weil halt einfach so vieles mit dranhängt. Wir haben Patienten, die haben eben Probleme mit der Haut. Wir haben welche, die haben Probleme wirklich nur mit der Leber. Da ist leider auch ein Patient in Bayern gestorben. Der hatte meines Wissens überhaupt keine Lungenprobleme. Dann haben wir Patienten, die wirklich leichte Lungenprobleme haben, welche die ganz starke Einschränkungen haben. Und man versteht nicht, warum diese Unterschiede so gravierend sind. Es ist nicht, dass einer geraucht hat und einer nicht geraucht hat oder dass die Leute unterschiedlich ungesund oder gesund leben. Es muss noch irgendein anderer Faktor mit dabei sein, der sich mir nicht erschließt. Ich denke aber, was halt wichtig ist, ist, dass man auch Leute dabei hat, die mit über 80 und schon lange, lange diagnostiziert und in der Infusionstherapie immer noch Spaß am Leben haben und sich wirklich noch bewegen können, die zwar unter Belastung vielleicht mal Sauerstoff brauchen, aber wo ich denke, das wäre jetzt für mich wirklich ein Ziel, wenn ich das bis 80 so schaffen würde. Also das ist natürlich, so breit auch das Spektrum ist, es sind immer wieder Leute dabei, die denken, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber es gibt auch Leute, die dann eben einen Mut machen, dass man vielleicht doch auch im Alter noch mit der Krankheit leben kann.
Selbsthilfe. Sie haben schon uns ja den Einblick gegeben. Vielleicht so mal zusammengefasst. Warum ist Selbsthilfe so wichtig und was kann die Selbsthilfe leisten?
Ich denke, da muss man jetzt erstmal unterscheiden zwischen der regionalen Ebene und eben dem deutschlandweiten, der Patientenvereinigung, die eben deutschlandweit agiert. Im regionalen Bereich ist es eigentlich so, dass ich sehr viele Anrufe bekomme von neu diagnostizierten Patienten, die in dem Moment erstmal genauso ratlos sind, wie ich es eben damals war, wo einfach ein langes Gespräch, sei es telefonisch oder auch persönlich, und mal so die ersten Hilfestellungen notwendig sind, um erstmal so ein bisschen den richtigen Weg zu finden, dass man eben sich austauscht, welcher Arzt oder ja welche Therapeuten sind eben die richtigen, wo man eben die Leute hinschicken kann, was kann ich alles für meine Gesundheit sonst noch weiter tun. Das Austauschen eben auch mit Leuten, die vielleicht dann später schon in einer weiteren Phase sind, kann dann eben auch schon sehr viel Angst nehmen. Also für mich ist zum Beispiel jetzt das Thema, wenn ich mal weiß, ich brauche Sauerstoff, bin ich tiefenentspannt, weil ich weiß, welches Gerät ich haben möchte, weil ich einfach so viele Leute kenne, die so viel durchprobiert haben, das muss ich nicht selber ausprobieren. Und von daher denke ich, ist dieses regionale Treffen und Austauschen sehr wichtig. Was aber natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Patientenorganisation an sich. Wir haben da einen ganz tollen ehrenamtlichen Vorstand und eben auch die ganzen wissenschaftlichen Beiräte, die bei allen Fragen, die man jetzt auch regional nicht klären kann, wirklich einem weiterhelfen können. Und was man, denke ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wir einfach auch auf politischer Ebene wahrgenommen werden, dass es uns eben als Kranke in dieser Organisation eben gibt. Wir haben mittlerweile über 1000 Mitglieder. Und es gibt jetzt seit diesem Jahr auch eine europäische Alpha-1-Allianz, denn je mehr Seltene zusammenkommen, umso weniger selten sind wir ja. Ne? Und ich denke, es muss einfach in der Wahrnehmung in ganz Europa mehr in den Fokus gerückt werden, dass es uns gibt. Und was natürlich auch toll ist, ist, dass auch in Zusammenarbeit eben mit der Patientenorganisation auch die Forschung vorangetrieben wird und uns vor allem aber eben durch die Newsletter, Journale und so weiter auch so die neuesten Erkenntnisse eben mitgeteilt werden. Und das macht ja auch wieder Mut, dass es in der Wissenschaft vorangeht. Und ja, das, denke ich, ist dieses Überregionale, was man, denke ich, genauso wichtig einstufen muss wie dieses Regionale. Wir sind mehr so für das Private, Persönliche zuständig. Und auch wenn wir uns nur mal treffen zum Kaffee trinken, auch das ist wichtig.
Und das ganz Praktische, Sie haben es eben gesagt, Erfahrungsaustausch, welcher, wenn man sauerstoffbedürftig wird, welches Gerät und so weiter und so fort.
Ja, welcher Physiotherapeut, was kann man mit der Nahrung tun? Da gibt's ja ganz viele Leute, die sich da wirklich schon sehr schlau gemacht haben. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir natürlich noch eine ganz tolle Homepage haben, bei der wirklich ganz, ganz viele Fragen beantwortet werden. Also Alpha 1 Deutschland einfach eingeben und dort findet man natürlich auch durch für ganz Deutschland alle Selbsthilfegruppen. Es gibt ja nicht nur Baden-Württemberg. Wir haben ganz viele engagierte Leute, die alle ehrenamtlich und mit viel Herzblut sich wirklich um alle Alphas kümmern und ganz tolle Veranstaltungen organisieren. Es gibt auch einen Veranstaltungskalender, wo auch wirklich jeder herzlich willkommen ist, der auch nicht Mitglied ist. Und das wäre auch eine Bitte an die Ärzte, die vielleicht so eine Diagnose dann gestellt haben, dass man den Patient darauf aufmerksam macht, dass es eben Alpha 1 Deutschland gibt.
Also für alle, die unter Ihnen in einem medizinischen Fachberuf sind, Alpha 1, das gehört als Info mit für die Patientinnen und für alle anderen, die neugierig sind. Sie finden das im Netz mit einem tollen Webauftritt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gibt es denn noch was Sie sich wünschen würden, was Ihnen noch unter den Nägeln brennt?
Also was ich halt viel mitbekomme, ist, dass ich wirklich verzweifelte Anrufe bekomme von Patienten, gerade im ländlichen Bereich, die riesige Probleme haben, einen Platz für die wöchentliche Infusion zu bekommen. Und da wäre wirklich ein Anliegen auch einfach an die Hausärzte, dass man doch den Schritt wagt und diese Infusionstherapie in der eigenen Praxis eben vornimmt. Es scheitert keine Ahnung an was, vielleicht kein Platz in der Praxis, kein Personal, zu wenig Wissen oder Angst vor einem eventuellen anaphylaktischen Geschehen, was ja wirklich extrem selten ist. Es ist aber tatsächlich so, dass es ja bei den meisten Patienten ganz reibungslos abläuft und dass viele Patienten ja eben auch sehr gut informiert sind, teilweise auch ihre Infusionslösungen ja selber anmischen können, ihre Flaschen selber umstecken können. Und das wäre natürlich toll, wenn die dann nicht, was weiß ich, was über 100 Kilometer dann zur nächsten Uniklinik dann fahren müssten jede Woche, um sich dann dort eben die Infusion verabreichen zu lassen.
Frau Dr. Isensee ist durch ihre Erkrankung in Kontakt mit der Patientenorganisation Alpha 1 Deutschland gekommen und hat ja auch dargestellt, dass sie heute in der Selbsthilfe aktiv ist. Wir freuen uns sehr, dass die aktuelle Vorständin von Alpha 1 Deutschland, Marion Wilkens, auf unsere Anfrage hin uns für ein paar Fragen hier bei Atemweg zur Verfügung stand. Sie erklärt zunächst einige Fakten zu Alpha 1 Deutschland.
Unsere Patientenorganisation Alpha 1 Deutschland e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die 2001 bereits in Köln gegründet wurde und ist mittlerweile mit über 1000 Mitgliedern eine der größten Alpha-1-Patientenorganisationen Europa. Über 1000 Mitgliedern ist natürlich gerade bei einer seltenen Erkrankung wirklich etwas Besonderes, auf das wir sehr stolz sind. Wir sind auch Mitglied bei der AXE für die seltenen Erkrankungen, dem Kindernetzwerk, dem Alpha-1 Europe Alliance und arbeiten deutschlandweit wirklich sehr eng mit vielen anderen Patientenorganisationen und Gremien zusammen. International sind wir auch unterwegs und versuchen uns einzubringen, wo immer es möglich ist. Aus unserer Sicht braucht man die Selbsthilfe und die Patientenorganisationen unbedingt, denn in der Selbsthilfe kann man sich mit Patienten austauschen, wirklich jede Frage stellen. Erfahrungsberichte helfen einem ungemein, dass man seine Erkrankung viel besser einordnen kann. Die Patientenorganisation braucht es mehr für den übergeordneten Wissensstand, für Fragen, die andere Experten beantworten müssen, wo man das Wissen zusammenträgt, wo man politisch aktiv werden kann, um sich für das bessere Leben eines Patienten einsetzen zu können. Aber letztendlich braucht es beides, eine Patientenorganisation und eine Selbsthilfegruppe, um ein informierter Patient zu sein, um zu erlernen, mit der Erkrankung zu leben, um Fragen zu stellen und Antworten zu finden und damit um die bestmögliche Behandlung zu erhalten.
Was sind denn die häufigsten Fragen bzw. Herausforderungen, die Betroffene an den Verein tragen?
Die Fragen, die Alpha-1-Patienten an mich herantragen, sind sehr, sehr vielfältig. Das ist ähnlich wie auch die Ausprägung eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels, der ja auch sehr vielfältig ist. Man kann aber schon sagen, dass was am meisten Zeit kostet, sind Neudiagnostizierte. Da kann so ein Telefonat auch gerne mal eine Stunde dauern. Meistens interessanterweise rufen die Patienten bei uns an mit einer kurzen Frage, sehr prägnant und einfach. Wenn man dann aber nachhakt, dann sprudelt es heraus und dann kommt eine Frage nach der nächsten und es ist ja interessant, dann die ganze Geschichte zu hören, die jedes Mal eine neue Geschichte ist, eine andere Geschichte, denn jeder Patient ist wirklich individuell und das ist einfach das, woraus auch die Probleme dann entstehen, so dass die Fragen genauso vielfältig sind, ob sie zur Ernährung sind, ob sie zum Thema Sport sind, zu den Medikamenten, wobei wir natürlich keine medizinischen Auskünfte geben können, aber natürlich aus Erfahrung berichten. Oft ist es auch Sorge, Ängste, Nöte, die man gerade bei einer Diagnose ganz klar hat, die wir dann gemeinsam auffangen können.
Im Weiteren erläutert Marion Wilkens, wie und auf welchen Kanälen Alpha-1 Deutschland zu erreichen ist.
Für die direkte Ansprache sind Telefonleitungen mit den jeweiligen Schwerpunkten eben auch für Erwachsene und für Kinder geschaltet. Beziehungsweise nicht die Kinder rufen dann an, sondern die Eltern der Kinder. Ganz wichtig ist uns eine gute und informative Webseite. Wir wollen da so den Status eines Wikipedias für Alpha-1 haben, dass wir dort einfach jedes Thema, was einem auch unter den Nägeln brennt, auch wiederfindet und ergoogeln kann. Das Wissen, was wir uns angesammelt haben, dann auch in Filme verpackt, die dann manchmal leichter zu verstehen sind als das geschriebene Wort. So sind wir also auch auf YouTube zu finden, in Podcast, aber wir schulen auch über Webinare. Zweimal im Jahr erscheint bei uns das Alpha-1-Journal, wo wir von den Veranstaltungen berichten, die Referate zusammenfassen, auch für die, die nicht reisen konnten oder die verhindert waren, sodass das Wissen immer in die Alpha-1-Welt getragen werden kann.
Was ist dir ganz grundsätzlich im Kontext Alpha-1-Antitrypsin-Mangel wichtig?
Unbedingt die Krankheit oder die Erkrankung zu akzeptieren. Also wir müssen einfach lernen, mit ihr zu leben und sollten nicht über die Dinge jammern, die man eben dann nicht mehr kann. Ich muss nicht unbedingt den Berg im schnellsten Schritt hochrennen. Dafür bin ich aber im Kopf noch ganz fit und kann andere schöne Dinge tun. Also es ist einfach so, dass man die Erkrankung annehmen muss. Und ich glaube, jeder kann da seinen Weg finden, wie er sie am besten annimmt und was er trotzdem an schönen Dingen tun kann. Ein weiterer Tipp, den ich eigentlich auch in jedem Gespräch anbringe, ist, dass man seine Daten sammeln soll. Also alles, was irgendwie medizinisch ist oder auch was die Stimmung anbelangt, man sollte einfach alles aufschreiben, die Arztberichte, alles in einen Ordner packen Das hilft, wenn man mal den Arzt wechseln muss oder wenn man in die Klinik kommt. Das ist absolut wichtig, seine Daten zu sammeln. Und das i-Tüpfelchen ist dann, wenn man mag, seine Daten auch für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Dafür haben wir das deutsche Register, dafür haben wir das europäische Register, weil letztendlich aus den Daten dann die Forschung generiert wird. Apropos Bewegen, ist ganz wichtig, dass man so aktiv ist, wie es irgendwie der Gesundheitszustand zulässt. Nach Rauchstopp ist es das Wichtigste, was man für seine Gesundheit tun kann. Und Bewegen heißt nicht nur Sport und Lungensport, sondern jede Bewegung, jede Treppe, die ich noch schaffen kann, sollte ich auch nehmen.
Ganz klarer Appell von Marion Wilkens hier und für mich die Gelegenheit zu sagen, danke fürs Reinhören. Das war sie, unsere erste Folge zum Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. In der zweiten Folge schauen wir dann auf die Perspektive der Behandelnden. Danke fürs Reinhören. Wir freuen uns natürlich über positives Feedback und wir freuen uns über Ihren Input. Wenn Sie Themenvorschläge haben, die wir hier in unserem Podcast bei Atemweg aufgreifen sollen, schicken Sie uns diese gerne zu. Wir freuen uns drüber. Bis dahin.